Am 20. November 1989, also vor über 30 Jahren, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention. Seitdem haben mit Ausnahme der USA alle Staaten dieser Welt die Konvention angenommen und sich verpflichtet, diese in ihrem jeweiligen Land zu verwirklichen. In Deutschland erfolgte dieser Schritt 1992. Seither gelten die Kinderrechte auch in Deutschland. Der wegweisende Perspektivwechsel, den die UN-Kinderrechtskonvention eingeläutet hat, ist: Kinder, also laut Konvention alle Menschen unter 18 Jahren, sind keine Fürsorgeobjekte, über die man einfach bestimmen kann. Vielmehr sind Kinder und Jugendliche Menschen mit eigenen Rechten, die es zu beachten gilt. In Artikel 3 stellt die UN-Kinderrechtskonvention klar, das Wohl des Kindes muss bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, als ein vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Außerdem stellt Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention klar, dass Kinder das Recht auf Gehör und Berücksichtigung ihrer Meinung haben. Aber was ist das genau? Das Kindeswohl? Oder wie es im englischen Originaltext heißt, the best interests of the child. Werden die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland angemessen berücksichtigt? Und gelingt es, ihr Recht auf Gehör umzusetzen? Von Gerichten, aber auch von Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Und wenn nein, warum nicht und was müsste sich ändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte in dieser vierteiligen Audioreihe. Ihre Aufgabe ist es, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland zu begleiten und zu überwachen. Als Teil der unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands setzt sich die Monitoringstelle dafür ein, dass Kinderrechte in Deutschland eingehalten und gefördert werden. Ermittlung und Bestimmung des Kindeswohls nach Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich hinter einem kinderrechtebasierten Verständnis des Kindeswohls verbirgt, warum laut UN-Kinderrechtskonvention das Kindeswohl vorrangige Berücksichtigung bei allen staatlichen Entscheidungen erfahren muss und welche Herausforderungen damit hinsichtlich des Rechts auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten verbunden sind. Dazu spricht Claudia Kittel, Leiterin der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention, mit Professor Dr. Jörg Maywald, Sprecher der National Coalition Deutschland, Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, und mit Dr. Stefan Gerbig, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte.
Herzlich willkommen und wunderbar, dass wir heute Gelegenheit zum Gespräch haben. Jörg Maywald hier im Studio und Stefan Gerbig zugeschaltet per Telefon. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
Vielen Dank.
Ja, guten Morgen und danke für die Zuschaltung.
In der UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 sind Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern völkerrechtlich festgeschrieben. Im Zentrum der Konvention steht die Anerkennung von Kindern als Rechtssubjekten, als TrägerInnen von eigenen Rechten. Und der Ausschuss für die Rechte des Kindes, der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf, ein Gremium mit 18 unabhängigen ExpertInnen, das die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention gemäß Artikel 44 durch die Vertragsstaaten überwacht, hat vier sogenannte Grundprinzipien der Konvention benannt, die diesen besonderen Geist der Konvention und dieses Bild vom Kind verdeutlichen. Ja, könntest du uns nochmal erläutern, welche vier Grundprinzipien sind und wie sie das Bild vom Kind wiedergeben?
Ja, gerne. Tatsächlich hat der UN-Kinderrechtsausschuss schon vor vielen Jahren vier Kinderrechte, vier Artikel der Konvention als sogenannte Grundprinzipien, als allgemeine Prinzipien identifiziert. Und diese vier Prinzipien, die ich gleich nenne, sind aufeinander bezogen und untrennbar miteinander verbunden. Das ist mir sehr wichtig, deutlich zu machen. Es geht zum einen um den Artikel 2 der Kinderrechtskonvention, nämlich das Recht jedes Kindes auf Nichtdiskriminierung betreffend. Das erste Grundprinzip als Querschnittsprinzip für alle kinderbetreffenden Entscheidungen wichtig. Ein zweites Grundprinzip findet sich in Artikel 3 Absatz 1, nämlich die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, der besten Interessen, wie es im Englischen Best Interest of the Child ja heißt, betreffend. Dann gibt es das dritte Grundprinzip, was sich in Artikel 6 findet, das Recht des Kindes auf Leben und Entwicklung. Und dann gibt es als viertes und letztes Grundprinzip das Recht des Kindes auf Gehör und Berücksichtigung seiner Meinung, wie es in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt ist. Übrigens, damit ist auch deutlich, dass die Schutzrechte, die Förderrechte und die Beteiligungsrechte auch untrennbar miteinander verbunden sind. Denn der Artikel 2, das Recht auf Nichtdiskriminierung, ist eines der wichtigsten Schutzrechte. Kinder müssen vor Diskriminierung geschützt werden. Das Recht auf Leben und Entwicklung, ein sehr wichtiges Förderrecht. Da hängen ja viele Fördernotwendigkeiten mit zusammen. Und eben der Artikel 12, das Recht gehört zu werden und auch, dass die Meinung des Kindes berücksichtigt werden muss, ist das wichtige Beteiligungsrecht der Kinder. Und der Kindeswohlvorrang, den kann man so sehen als eine Zusammenfassung eigentlich sämtlicher Kinderrechte, die in dem Kindeswohl zum Ausdruck kommen. Also Schutz, Förderung und Beteiligung sind untrennbar miteinander verbunden.
Vielen Dank. Du hast ja gerade auch Artikel 3 Absatz 1 nochmal erwähnt mit dem Vorrang Kindeswohl. Das ist ja ein viel genutzter Begriff, der immer dann, gerade wenn es um staatliche Maßnahmen geht und wir etwas im besten Interesse für Kinder machen wollen, in ihrem Sinne entscheiden wollen, herangezogen wird. Ich würde da jetzt gerne Stefan fragen, dieses Kindeswohlprinzip aus Artikel 3 aus einer juristischen Perspektive, völkerrechtlich verbindlich, wie können wir das nochmal einsortieren?
Ja, gerne. Zunächst muss ich da erstmal zugeben, dieser Begriff Kindeswohl ist juristisch vielleicht ein etwas unglücklicher Begriff, wie er sich in der UN-Kinderrechtskonvention findet. Denn es handelt sich um einen Begriff, der im deutschen Recht schon ziemlich stark besetzt gewesen ist, sowohl im Kinder- und Jugendhilferecht als auch im bürgerlichen Gesetzbuch. Und in diesen Kontexten wird der Begriff Kindeswohl eigentlich immer nur negativ verstanden, denn es ist die Rede von den Kindeswohlgefährdungen, also wo es um Gewalt, um Vernachlässigung oder irgendeiner Form von schädlichem Verhalten gegenüber dem Kind geht. Das ist aber nicht das, was der Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention im Sinne hat. Ich glaube, um das so wirklich richtig zu erfassen, ist es klug, sich einmal anzuschauen, wie ist denn die Formulierung im englischsprachigen Original? Denn das englischsprachige Original ist das, was völkerrechtlich verbindlich ist. Dort ist die Rede von den Best Interests of the Child. Und ich glaube, man hört schon beim ersten Blick, kann man zwei Bestandsaufnahmen relativ schnell identifizieren. Erstens ist ein sehr positiv besetztes Wording, also Best Interests, klar positiv besetzt. Und zweitens, wir sehen eine Pluralformulierung. Best Interests, also adaptiv übersetzt, die besten Interessen des Kindes. Damit wird ja schon zum Ausdruck gebracht, hier geht es nicht nur um ein Recht und um ein Interesse eines Kindes, sondern hier geht es um viele Rechte, um viele Interessen von Kindern, die betroffen sein können. Wenn man das jetzt also so ein bisschen im Lichte dieser englischsprachigen Fassung sich näher anschauen möchte, dann kann man sagen, das Kindeswohl ist letztlich die Summe aller Rechte und Interessen eines Kindes. Das macht es natürlich nicht einfacher, zugegeben, weil die Konsequenz ist, wenn das Kindeswohl die Summe aller Rechte und Interessen eines Kindes ist, dann kann das Kindeswohl immer nur einzelfallabhängig betrachtet werden. Und in der Hinsicht ist das Kindeswohl ein unbestimmter Rechtsbegriff. Trotzdem hat diese vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls juristisch gesehen eine überragende Bedeutung.
Die überragende Bedeutung, das betrifft ja letztendlich alle vier Grundprinzipien, denn der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat ja auch noch einmal betont, dass wenn es einen Bereich gibt, der so in der Kinderrechtskonvention keine Erwähnung gefunden hat bisher in den Artikeln oder wenn es darum geht, eine Sachlage zu analysieren, so eine überragende Bedeutung haben ja alle vier Grundprinzipien. Und der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes gibt den Vertragsstaaten ja auch den Rat, immer dann, wenn es um einen Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen geht, zu dem man eine Entscheidung treffen möchte, dass man diese vier Grundprinzipien hinzuzieht bei der Abwägung. Ich würde euch gerne fragen, wie kann man denn eine solche Auslegung dann machen im Sinne von solchen Grundprinzipien? Nehmen wir einen Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen. Es wird gerade an einem Kommentar zu Kinderrechten in der digitalen Welt verfasst. Das war in der Konvention, die vor 30 Jahren entstanden ist, noch nicht drin. Wenn jetzt ein Staat dazu Rahmungen schaffen möchte und die vier Grundprinzipien heranzieht, wie geht man dann am besten vor?
Ich glaube, für die Praxis kann man das relativ einfach formulieren. Besonders wichtig ist das Verhältnis von Berücksichtigung des Kindeswohls und eben auch angemessene Einbeziehung des kindlichen Willens. Also Beteiligung und Kindeswohl, das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Schnittpunkte. Da hat der UN-Ausschuss ja auch zwei eigene allgemeine Kommentare zu geschrieben. Und für die Praxis, also für die gerichtliche Praxis, für die Jugendamtspraxis, aber auch für alle Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, kann man es auf eine einfache Formel bringen, nämlich, dass keine Bestimmung des Kindeswohls stattfinden darf, ohne dass die Sichtweise des Kindes, das, was das Kind selbst äußert, übrigens gar nicht immer nur verbal, auch durch seine Signale, die es uns aussendet, gerade bei jüngeren Kindern ist das wichtig, dass diese Sichtweise des Kindes in die Bestimmung des Kindeswohls Eingang finden muss, in allen Bereichen. Übrigens auch ohne Altersgrenze. Also auch sehr junge Kinder selbstverständlich müssen mit ihrer Sicht, mit ihrer View, wie es im Englischen heißt, angemessen berücksichtigt werden. Und übrigens auch nicht nur bei ein bestimmtes Kind betreffenden Entscheidungen, also beispielsweise in einer Sorgerechtsauseinandersetzung, sondern auch, wenn es um Gruppen von Kindern geht, also nehmen wir Mädchen oder Jungen oder Kinder mit Behinderung, da sind ja ganze Gruppen von Kindern betroffen, und auch im allgemeinpolitischen Bereich, soweit Kinder betroffen sind. Also nehmen wir jetzt Corona-Entscheidungen auf politischer Ebene, die ja zum Teil jedenfalls alle Kinder in Deutschland betreffen, auch da gilt die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls auf dieser politischen Ebene und auch die Verpflichtung, die Sichtweise von Kindern selbst in die Entscheidung einzubringen.
Ja, vielen Dank, Jörg. Die Sichtweise von Kindern in Entscheidungen einbeziehen, da sagen viele, das ist doch beispielsweise im familiengerichtlichen Verfahren längst der Fall, da werden doch Kinder angehört. Stefan, ich weiß aus anderen Zusammenhängen, dass du dich intensiver mit diesem Thema befasst. Ist das so? Werden die Sichtweisen von Kindern hier schon voll berücksichtigt?
Ja, auf diese Frage kann ich gar keine belastbare Antwort geben, weil wir letztlich sagen müssen, wir wissen es nicht. Es gibt keine Datenerhebung darüber, in welchem Ausmaß und in welchem Umfang Kinder tatsächlich im familiengerichtlichen Verfahren angehört werden. Ich finde es aber wichtig, sich einfach mal die strukturellen Vorgaben anzuschauen. Und dort ist es so, dass der nationale Gesetzgeber tatsächlich eine Altersgrenze zieht. Also alle Kinder über 14 Jahren haben ein obligatorisches Recht, und gehört zu werden und sollen gehört werden. Bei allen Kindern unter 14 Jahren ist es im familiengerichtlichen Verfahren so, dass die Anhörung dieser Kinder letztlich im Ermessen des Gerichts liegt. Und das ist eine Regelungsstruktur, die eigentlich im Widerspruch steht zu den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Denn die UN-Kinderrechtskonvention kennt keine Altersgrenze für das Recht auf Gehör von Kindern. Und die UN-Kinderrechtskonvention gibt allen Kindern, unabhängig von dem Alter, unabhängig von der individuellen Reife, das Recht, bei gerichtlichen Verfahren, die sie betreffen, gehört werden zu können.
Neben dem Zugang überhaupt gehört zu werden, also ob denn die Erwachsenen jetzt überhaupt es zulassen, dass man seine Ansichten einbringt, stelle ich es mir auch sehr schwierig vor, überhaupt, je nachdem, die eigenen Ansichten und die eigene Meinung in einem Kontext zu verbalisieren und einzubringen. Da steckt ja eine Riesenherausforderung drin, dieser Vorgabe der UN-Kinderrechtskonvention, die Meinungen, die Ansichten von Kindern einzubeziehen. Wie kommt man letztendlich auch daran? Das ist ja ein teilweise auch wirklich herausforderndes Unterfangen.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Fallkonstellationen. Also beispielsweise ein Kind, was sexuell missbraucht worden ist und möchte zu dem Missbraucher zurück. Das kommt gar nicht so selten vor, dass ein Kind einen solchen Willen äußert, aufgrund gewachsener Bindungen, die sich hier ergeben haben. Und hier wäre sicherlich im Sinne des Kindeswohlvorrangs von erwachsener, verantwortlicher Seite zu sagen, das geht nicht, denn Erwachsene, letztlich auch ein Gericht, hat eine Verantwortung für die Verwirklichung der Rechte des Kindes, aller Rechte. Und in einem solchen Fall wird es vermutlich so sein, dass das Schutzrecht des Kindes den Willen des Kindes überragt. Aber es gibt eben auch andere Fälle, gerade im medizinischen Bereich beispielsweise, ist es nicht selten so, dass ein bisschen ältere Kinder, wenn sie schon einsichtsfähig sind, also übersehen können, was für Entscheidungen anstehen und welche Konsequenzen sie haben, dass sie sich beispielsweise weigern, eine bestimmte medizinische Behandlung anzunehmen. Und hier ja auch der Wille und das Wohl eines Kindes in einem Konflikt stehen kann. Und wir kennen Fälle, wo auch gerichtlich bestätigt wurde, dass dem kindlichen Willen in bestimmten Fällen eine Vetofunktion gegenüber vielleicht Kindeswohlgesichtspunkten kommt. zukommt, weil ja auch etwas, was ein Kind nicht möchte, also beispielsweise eine bestimmte Operation, auch negative Konsequenzen für das Kind hat. Ob diese Operation dann erfolgreich ist, ob der Körper das auch entsprechend verarbeitet, ob das Kind möglicherweise dadurch seelisch gefährdet ist, dass sein Wille gebrochen worden ist. Es gibt Fälle, wo sogar der Wille des Kindes dann den Ausschlag gibt und auch geben muss. Übrigens auch im Alltag, also nehmen wir eine Kita, eine Krippe, wo es um Fragen der Ernährung und der Mahlzeitengestaltung geht. Ich würde meinen, dass die Frage, ob ein Kind isst und auch wie viel von dem Angebotenen und was von dem Angebotenen, was auf den Tisch kommt, ist übrigens Erwachsenenverantwortung, aber ob ein Kind isst und was davon, aus meiner Sicht ist das in aller Regel, es gibt wenige Ausnahmen, also zum Beispiel, wenn es Nahrungsunverträglichkeiten gibt, aber das sind medizinische Indikationen. Aber pädagogisch würde ich sagen, ist hier die Selbstbestimmung des Kindes zu achten. Gar nicht mal Partizipation, sondern Selbstbestimmung des Kindes. Also der Wille des Kindes ist hier entscheidend, abgesehen von wenigen Ausnahmen, die meistens dann medizinische Begründungen haben. Aber übrigens, was auf den Tisch kommt, also gesundes Essen, Stichwort, das ist natürlich letztlich erwachsene Verantwortung, wobei die Kinder auch ein Recht haben, hieran beteiligt zu werden. Schon die Frage, schmeckt's euch? Ist ja eine Form, eine leichte, eine schwache Form der Beteiligung. Zumindest holen sich die Erwachsenen ein Feedback. Es gibt mehrere, es gibt bessere, noch intensivere Formen der Beteiligung. Zum Beispiel die Kinder auch an der Essenszubereitung, vielleicht sogar an der Essensplanung zu beteiligen. Aber an diesem Beispiel sieht man, dass Selbstbestimmungsrechte, Beteiligungsrechte, aber auch Erwachsenenverantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte und dahinterstehend ja Kindeswille und Kindeswohl eine wirkliche Herausforderung darstellen, das im Alltag mit Kindern in eine gute Balance zu bringen.
An den vielen Ausführungen, die du gemacht hast mit dem Aber und dem Ausklammern von Situationen, in denen das Kind alleine bestimmt, da schwingt ja auch ein Thema mit, das einem in diesem Zusammenhang ganz häufig begegnet, dass viele Erwachsene dann die Sorge haben, sollen jetzt die Kinder alles bestimmen? Kindeswohlvorrang, heißt das jetzt, die Kinder entscheiden hier alles und wir überfordern sie gewissermaßen. Und vielleicht können wir noch mal einen genaueren Blick darauf werfen, was heißt denn dieses vorrangige Prinzip? In Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es ja, dass die Best Interests of the Child im englischen Original ein Gesichtspunkt sind, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
Na, damit ist zunächst gemeint, dass die Interessen des Kindes nicht, auf keinen Fall nicht mit in die Abwägung einer Entscheidung einbezogen werden. Sie müssen abgewogen werden, die Interessen des Kindes. Es bedeutet nicht, dass sie in jedem Fall den Ausschlag geben, denn es ist ja in der Konvention davon die Rede, dass es ein vorrangig zu berücksichtigen Gesichtspunkt sein muss, nicht der einzige. Es kann im Einzelfall durchaus sein, dass die Interessen anderer Menschen, nehmen wir beispielsweise älterer Menschen, beispielsweise in einem Fall, wo die Entscheidung zwischen einem Spielplatzbau und dem Bau eines Altenheims getroffen werden muss, dann kann es auch sein, dass letztlich das Altenheim gebaut wird. Aber entscheidend ist, dass die Interessen der Kinder überhaupt in diese Entscheidungsabwägung eingeflossen sind und Kinder nicht einfach vernachlässigt werden.
Ich denke, damit ist man genau auch an der Stelle, dass man sich die Frage stellen muss, welchen juristischen Mehrwert hat die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls? Und den ersten hat Jörg gerade angesprochen. Es geht darum, dass die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls so einen ganz besonderen Abwägungsmaßstab begründet. Dass Kinder wirklich ein subjektives Recht darauf haben, auf diesen besonderen Abwägungsmaßstab. Normalerweise ist es so, wenn der Staat in Grund- und Menschenrechte eines Menschen eingreift, dann muss er die jeweiligen betroffenen Grund- und Menschenrechte angemessen berücksichtigen. Wenn es um die Grund- und Menschenrechte von Kindern geht, muss er diese Rechte aber vorrangig berücksichtigen. Das heißt nicht, dass alle Entscheidungen immer zugunsten des Kindes ausfallen müssen. Das heißt aber sehr wohl, dass hier der Abwägungsmaßstab zugunsten des Kindes verschoben wird und dass staatliche Maßnahmen zulasten eines Kindes wirklich nur bei sehr guten Gründen überhaupt möglich sind. Die zweite Dimension, die auch der UN-Kinderrechteausschuss herausgearbeitet hat zu der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls, ist die Tatsache, dass die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls eine Verfahrensregel ist. Und hier zeigt sich also diese Notwendigkeit, man muss das Kindeswohl immer erst ermitteln und bestimmen. Das ist durchaus für sich gesehen ein bestimmter Prozess, also wo man erstmal feststellen muss, was für Rechte und was für Interessen eines Kindes sind durch die mögliche staatliche Entscheidung gegebenenfalls negativ, gegebenenfalls positiv betroffen und dann diese entsprechenden Aspekte in eine Gesamtbewegung mit einzustellen. In dieser Dimension, das Kindeswohl als Verfahrensregel, zeigt sich aber auch erneut die Notwendigkeit, dass Kinder beteiligt werden müssen an dieser Entscheidung. Also diese Untrennbarkeit zwischen der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls auf der einen Seite und dem Recht auf Beteiligung auf der anderen Seite, die zeigt sich letztlich auch darin, dass das Kindeswohl eine Verfahrensregel ist. Und als letztes hat der UN-Kinderrechteausschuss herausgearbeitet, dass die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls auch eine Auslegungsregel ist. Es gibt ja relativ häufig Konstellationen, wo eine rechtliche Regelung mehrdeutig ist und wo mehrere rechtliche Auslegungen durchaus denkbar sind. In all diesen Konstellationen ist der Staat dazu verpflichtet, die Auslegung zu wählen, die für das Kind am besten ist. Aus dem Strafrecht kennt man ja so ein wenig den Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und ich finde, das kann man als Bild so einem durchaus auch so übertragen. Wenn es mehrere Auslegungen gibt, die in Betracht kommen, dann ist im Zweifel die Auslegung zu wählen, die für das Kind am besten ist.
Ich würde gerne darauf Bezug nehmen und ein Beispiel nennen, das diese Abwägung vielleicht ein bisschen deutlich macht. In diesem Fall ein Beispiel aus dem Verwaltungshandeln. Wir hatten einen Fall in Deutschland, wo es darum ging, ob eine Kita in der Einflugschneise eines großen Flughafens gebaut werden darf. Und es gab durchaus Argumente dafür, vor allem auch die Eltern waren dafür, weil sie dann auf dem Weg zur Arbeit ihr Kind dann leicht in der Kita abgeben konnten. Das war ein Pro-Argument, das war sozusagen eltern- und familienfreundlich. Auf der anderen Seite aber ging es um die gesundheitliche Abwägung. Das heißt natürlich, es gab große Lautstärken durch die Flugzeuge, die dort ziemlich tief über diese Kita hätten fliegen müssen, möglicherweise auch gesundheitliche Folgen, was die Luft angeht, durch das Kerosin. Und die Verwaltung, die dann diese Entscheidung hat treffen müssen, ob die Kita gebaut werden darf, also die Baugenehmigung betreffend, hatte jetzt die positiven, aber eben auch die negativen Implikationen auf die Kinder, die diese Kita hätten nutzen sollen, überhaupt zu erfassen. Dann natürlich eine Abwägung zu treffen zwischen diesen Pro- und Kontra-Argumenten und auch das ist wichtig, die Perspektive der Kinder selbst einbeziehen müssen. Hier ging es um sehr junge Kinder, aber auch sehr junge Kinder, wenn sie sprechen können, sowieso, sie sind erstaunlich in der Lage, auch manchmal komplexere Fragen, wenn man sie kindgerecht formuliert und mit ihnen in ein Gespräch geht, hier ihre Meinung zu äußern. Und bei den sehr jungen Kindern, da müssen wir schauen, wie sie reagieren. Wie reagiert ein Krippenkind auf lautes Flugzeuggeräusche, das ist ja nicht ganz so schwierig auch herauszufinden. Und letztlich ging es um die Abwägung, eben ob hier dem Kindeswohl ausreichend Rechnung getragen ist, wenn diese Kita in dieser Einflugschneise gebaut wird.
Und ist sie gebaut worden?
Nein.
Dankeschön. Ihr habt dabei auch noch ein anderes Thema angesprochen, das wir ansprechen müssen, weil es immer wieder in diesem Zusammenhang thematisiert wird, und zwar Elternrechte, du hast gerade schon genannt, die Eltern, die auf dem Weg zur Arbeit ihr Kind gerne mit sehr kurzen Wegen in einer Kita abgeben wollen, die gibt es ja auch, die Elterninteressen. Wir sprechen hier über die Best Interest of the Child. Und viele haben die Sorge, dass die Kinderrechtskonvention nicht für Eltern und Kinder ist, sondern sich vielleicht auch ein Stück gegen Eltern wenden könnte. So eine Sorge schwingt häufig mit. Könntest du dazu noch etwas sagen?
Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, dass Eltern, übrigens auch manchmal pädagogische Fachkräfte, den Eindruck haben, dass die Kinderrechtskonvention jetzt ihnen gar keine Möglichkeiten mehr gibt, auf Kinder Einfluss zu nehmen, die Kinder alles selbst entscheiden und sie uns auf dem Kopf herumtanzen. Wird ja oft dann so genannt. Das ist schlichtweg falsch. Also wenn man die Kinderrechtskonvention sich genauer anschaut, dann baut sie ja gerade darauf, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, dass Erwachsene die Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte in allererster Linie haben, die Kinder beteiligt werden müssen, das ist ganz klar. Ich will hier Artikel 5 anführen, der UN-Kinderrechtskonvention, der eine sehr starke Formulierung, also er betrachtet die Elternverantwortung, das Recht und die Pflicht der Eltern. Und es heißt dort, dass es die Aufgabe, die Verantwortung der Eltern ist, ihre Kinder zu leiten und zu führen. Allerdings, das muss man muss den gesamten Artikel lesen, Kinder sind kein Besitz der Eltern, sie können nicht machen, was sie wollen mit ihren Kindern, sondern die Elternverantwortung ist ein treuhänderisches Recht, allein am Wohl des Kindes darf es ausgeübt werden. Und es heißt dort eben auch, dass dieses Leiten und Führen des Kindes zur Verwirklichung der dem Kind zustehenden Rechte allein geschehen darf. Und es heißt dort übrigens auch, dass es um die sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes geht. Das heißt, ein Säugling zu leiten und zu führen ist etwas sehr anderes als eine Vierjährige oder einen 17-Jährigen zu leiten und zu führen. Aber ganz klar, Eltern haben diese Verantwortung, eben das Kindeswohl betreffend. Und eine zweite Sache möchte ich ergänzen, auch was das Verhältnis Kind-Eltern-Staat betrifft, haben wir ganz klar in der Konvention eine Weichenstellung im Artikel 18 dort niedergelegt, dass auch die Konvention keine Staatserziehung kennt. Auch dieses Missverständnis gibt es ja immer wieder, dass jetzt der Staat alles entscheiden würde, ein Kind betreffend. Nein, es gibt einen sehr klaren Elternvorrang vor staatlicher Verantwortung. Eigentlich wie das deutsche Grundgesetz, das auch im Artikel 6 Absatz 2 kennt, eben das natürliche Recht und die zuvörderst den Eltern obliegende Pflicht den Kindern gegenüber. So sieht es auch die Kinderrechtskonvention. Eltern wissen in aller Regel, es gibt Ausnahmen, Stichwort Kindeswohlgefährdung, aber in aller Regel wissen sie tatsächlich am besten, was dem Wohl ihres Kindes entspricht oder eben auch widerspricht.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt viel über Artikel 3 Absatz 1 gehört. Ich möchte einen Punkt noch hervorheben. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat in seinem General Comment, seiner allgemeinen Bemerkung zu Artikel 3 Absatz 1, eine, wie ich finde, sehr kluge Empfehlung an die Vertragsstaaten ausgesprochen, nämlich, dass die Ermittlung und die Bestimmung des Kindeswohlvorrangs nur dann sachgerecht verläuft, wenn die Ansichten und Meinungen von Kindern auch gehört wurden. Und darin, wir haben eben darüber gesprochen, steckt ja eine Riesenherausforderung, insbesondere wenn man darauf schaut, dass die UN-Kinderrechtskonvention für alle Menschen gilt, gemäß Artikel 1, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das klang eben schon mal so ein wenig an, ob man mit ganz kleinen Kindern in der Kita etwas bespricht und ihre Ansichten einholen möchte oder ob das mit Jugendlichen erfolgt. Zu diesem Thema würde ich gerne abschließend mit euch beiden noch einmal kurz diskutieren. Wie sind denn da die Vorgaben der Konvention? Wird das unterschieden?
Ja, ich glaube, zunächst ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Konvention nicht differenziert, keine Altersgrenzen setzt, sondern vor allem auch auf die Fähigkeiten des Kindes abstellt. Ich glaube, das ist etwas, was so in der deutschen Rechtsordnung kaum bisher zu finden ist. Da wird an vielen unterschiedlichen Kontexten, gerade auch bei der Situation von Kindern und Jugendlichen, mit unterschiedlichen Altersgrenzen gearbeitet, aber gar nicht so diese Fokussierung auf das individuelle Kind und die individuellen Fähigkeiten eines Kindes. Ich denke allerdings tatsächlich, wenn man so darüber spricht, über die Funktion der Beteiligung bei der Ermittlung und Bestimmung des Kindeswohls, da muss man sich immer auch vor Augen halten, Beteiligung oder das Recht auf Beteiligung eines Kindes, da sind wir nicht nur im Bereich der Demokratiepädagogik oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist ein Vorwurf, der oft erhoben wird, sondern da geht es tatsächlich auch darum, sich vor Augen zu halten, die Beteiligung eines Kindes führt dazu, dass die Rechte wirklich wirksam erfüllt werden können. Ich glaube, hier kommt so dieses Kernansinnen der UN-Kinderrechtskonvention zum Vorschein, dass Kinder und Jugendliche eben ExpertInnen in eigenen Angelegenheiten sind. Und der Staat ist natürlich immer gut damit beraten, von so einer Expertise zu profitieren, weil Kinder letztlich am besten wissen, was für sie vielleicht möglicherweise eine bedrohliche Situation ist oder Ähnliches. Das heißt, der Staat kann in seinem staatlichen Handeln tatsächlich von der kindlichen Expertise unmittelbar profitieren. Da steckt ein tatsächlicher Mehrwert drin. Und wenn wir über die Umsetzung von menschenrechtlichen Verpflichtungen sprechen, sprechen wir immer auch aus der Perspektive, wie können menschenrechtliche Verpflichtungen wirklich möglichst wirksam erfüllt werden? Da spielt Beteiligung, glaube ich, eine sehr zentrale Rolle. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ist es natürlich immer auch die Situation, dass man diese Dynamik der kindlichen Entwicklung besonders berücksichtigen muss. Das heißt, das, was heute vielleicht als Kindeswohl ermittelt und bestimmt worden ist für ein bestimmtes Kind, muss morgen nicht mehr der gleiche Maßstab sein, weil sich vielleicht etwas verändert haben kann, weil sich vielleicht auch die Ansichten eines Kindes verändert haben kann. Das heißt, sowohl die Ermittlung und Bestimmung des Kindeswohls als auch die Beteiligung des Kindes, das sind jeweils dynamische Prozesse, die eben der Dynamik der kindlichen Entwicklung Rechnung tragen.
Ich kann das sehr unterstreichen, dass es darum geht, bei jeder Entscheidung die kindliche Perspektive, den kindlichen Willen mit einzubeziehen, ohne formale Altersgrenze, aber altersbezogen natürlich, denn Kinder entwickeln sich sehr dynamisch, sehr rasant. An einem Beispiel könnte man es deutlich machen, wenn es um die Frage geht, wo ein Kind nach der Trennung oder Scheidung der Eltern seinen Lebensmittelpunkt oder Lebensmittelpunkte, vielleicht ja auch zwei, hat. Und da ist es tatsächlich auch sehr eine Altersfrage. Also im mittleren Kindesalter, so im Grundschulalter, können Kinder ziemlich gut schon sagen, was ihnen gut tut, auch was sie wollen. Man muss manchmal ein bisschen den Kindeswillen hinterfragen, weil Kinder manchmal eine Tendenz haben, auch niemand vergraulen zu wollen, weder Papa noch Mama, und dann ein bisschen von sich wegschauen. Bei Jugendlichen ist es oft ganz klar, die sagen einfach klar und deutlich, was ihnen gut tut. Und gar nicht unbedingt immer 50-50, wie das bei dem sogenannten Wechselmodell ja der Fall ist. Also sie haben durchaus eigene Prioritäten, gerade was den Freundeskreis angeht. Aber bei sehr jungen Kindern, da kommt es drauf an, dass die Eltern vor allem, manchmal brauchen sie Unterstützung, die Signale eines Kindes wahrnehmen. So kann beispielsweise ein sehr junges, ein einjähriges Kind sehr darunter leiden, wenn es 50-50 wechseln soll zwischen zwei Haushalten. Und das zeigt es uns dann, dass dadurch beispielsweise, dass es nicht einschlafen kann oder nicht durchschläft oder wirklich massive Trennungsängste zeigt. Und hier kommt es darauf an, nicht den Willen des Kindes weniger, weil es jünger ist, zu berücksichtigen, sondern eben altersgerecht. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, als Erwachsene die Signale, auch die körpersprachlichen, die mimischen, die gestischen, das Verhalten des Kindes richtig zu verstehen.
Ich danke euch vielmals für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt in vielschichtiger Art und Weise erfahren, wie Kindeswohlermittlung und Kindeswohlbestimmung ablaufen kann, wie verbindlich es ist, nicht nur für staatliches Handeln, sondern das Ganze ja auch oft bis in den Alltag, in die Alltagssituation in einer Kita oder gar Familie hinein wirken sollte. Und wünsche euch noch einen guten Tag und sage Dank für das gute Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ich schließe mich dem Dank an.
Wenn Sie mehr zur UN-Kinderrechtskonvention wissen wollen, besuchen Sie die Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Dort finden Sie unter Kinderrechte viele Informationen zur UN-Konvention und ihrer Umsetzung in Deutschland. Dieses Audio ist urheberrechtlich geschützt und darf unter Nennung des Urhebers zu nicht kommerziellen Zwecken wiederverwendet und weiterverbreitet werden. Eine Bearbeitung ist nicht erlaubt. Produziert von Animofilm und Soundfront in Berlin.